Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese unseren Predigttext nochmal vor aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus im 3. Kapitel. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, habt ihr an den Wänden im Wohnzimmer oder sonst wo noch alte Fotografien von den Großeltern oder Urgroßeltern? Wenn man da genau hinguckt, also wenn ich so an meine Urgroßeltern denke, da sitzen sie, die Männer, die Frau nebendran, die Kinder um sie herum, der Mann oftmals noch in Uniform, und sie schauen ungeheuer ernst. Ist bei euch auch so? So aus der Kaiserzeit oder der Zeit danach, da war das üblich. Wenn man sich hat fotografieren lassen, war ernst geguckt. So nach dem Motto, der Kaiser schaut auch immer ernst und staatstragend. Später, als dann das Fotografieren nicht nur ein Handwerk für wenige war, sondern es mehr Leute gab, die angefangen haben zu fotografieren, hat sich die Stimmung geändert. Da war dann der typische Spruch, bitte recht freundlich. Und dann haben alle gegrinst oder gelacht und der Schnappschuss wurde gemacht. Wenn ihr da guckt in die Alben, werdet ihr eine Menge solcher Bilder aus dieser Zeit finden. Heute ist mit den Handys und alles wird fotografiert wieder ganz anders, braucht man sich nicht drüber unterhalten. Aber es war ein Wandel. Die Freundlichkeit hier, das Lächeln, das ist erst später gekommen. Ich habe vor, weit über 20 Jahren mal an einer Veranstaltung teilgenommen, die damals modern war. Man nannte das Motivationstraining. Bin ich also mit einem Kollegen nach Passau gefahren, in die berühmt-berüchtigte Nibelungenhalle, die es damals noch gab. Und dort trat auf eine Motivationstrainerin mit dem Namen Vera F. Birkenbiel. Die hat tatsächlich 6 Stunden ohne Punkt und Komma geredet. Die hat versucht, sagen wir mal, Führungskräfte oder solche, die meinten, solche zu sein, zu motivieren. Und ein Punkt war, wie begegnet man Menschen? Wir begegnen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn es ums Geschäft geht und man was verkaufen möchte, dann muss man natürlich auch freundlich sein. Also sie hat versucht, dafür zu werben, seid doch mal freundlich zu den Leuten, auch wenn ihr gerade grantig seid. Also, wenn man fröhlich ist, glücklich ist, freundlich ist, da zieht es einem ja den Mundwinkel hoch, da muss man ja lächeln. Aha. Meine ist bei mir schwierig, weil die hängen bei mir immer runter. Das ist ein Erbe von meiner Mutter. Aber sie hat dann versucht, uns zu erzählen, auch wenn man keinen Grund zum Lächeln hat oder zum freundlich sein, lohnt es sich, aus geschäftlichen Gründen freundlich zu sein und deswegen, auch wenn man nicht lächeln möchte, die Mundwinkel hochzuziehen. Und dann hat sie erklärt, das eine hat eine Wechselwirkung mit dem anderen. Also wenn man fröhlich ist oder freundlich, lächelt man, gehen die Mundwinkel hoch. Und wenn man das nicht ist und die Mundwinkel hochzieht, erzeugt das Freundlichkeit und Fröhlichkeit. All dieweil durch die Anspannung bestimmter Muskeln da kurz vorm Ohr ein bestimmtes Glückshormon ausgeschüttet wird, das da oben in der Birne dann Freundlichkeit erzeugt. Ich sage euch, ich habe es probiert, es ist mir nicht gelungen. Weil Freundlichkeit kommt von Herzen oder eben gar nicht. Warum ich das jetzt erzählt habe? Weil unser Predigttext genau mit dem Begriff der Freundlichkeit beginnt. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Da hat sich auch was verändert. Genauso wie wir, wenn wir freundlich auf jemanden zugehen, bei diesem Gegenüber etwas verändern. Die Erfahrung der Menschen bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Geschehen hier in der Krippe, die war ja die, Gott sagt, wo es lang geht. Und wer dem nicht folgt, der wird bestraft. Wer sündigt, kriegt auf die Nuschel. Wer sich nicht an Gott hält, dem wird die Stadt erobert. Alles Mögliche. Könnt ihr im Alten Testament nachlesen. Ist voll von diesen Geschichten. Es war also ein gerechter Gott und ein strafender Gott. Und hier mit Weihnachten kommt plötzlich ein freundlicher Gott in die Welt. Erfüllt von der Liebe zu seinen Geschöpfen. Von der Menschenliebe. Ein ganz neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Gott begegnet uns Menschen freundlich, indem er seinen Sohn zu uns schickt. Und warum das Ganze? Paulus schreibt, er machte uns damit selig. Warst du schon mal selig? Was ist das eigentlich? Also wir operieren eigentlich viel lieber mit dem Begriff des Glücks, des Glücklichseins. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, seid ihr glücklich? Möchte ich wetten, gibt es den einen oder anderen drunter, der sagt, ja, aber. Weil zum Glücklichsein gehört immer ein Aber. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht? Es gibt kein reines Glücklichsein auf dieser Welt. Kleines Beispiel, gibt so Momente. Ich habe mich mit zwei Studienkollegen aufs Examen, aufs erste vorbereitet und geschrieben, mündliche Prüfung. Dann kam der Brief, du hast bestanden, ich war glücklich. 10 Minuten später ruft der erste von den beiden anderen an und sagt, ich bin durchgefallen. Und 5 Minuten später der zweite, auch durchgefallen. Es war ein glücklich, aber. Weil ich mich nicht nur für mich freuen konnte, sondern eben nicht für die beiden Studienfreunde mitfreuen konnte. Glück hat immer ein Aber. Aber was ist dann selig? Selig ist die Steigerung von glücklich. Ja. Es gibt die Seligpreisungen im Neuen Testament. Selig sind. Vollkommen, ohne Wenn und Aber, glücklich. So stelle ich mir das vor. Nicht nur irgendwann in einer Zukunft, sondern Gott ist zu uns gekommen, er hat sein freundliches und liebevolles Gesicht offenbart, um unser Leben selig zu machen. Ein Leben ohne Wenn und Aber. Und das Ganze nicht einmal als Ansporn, dass wir uns anstrengen. Jetzt, wenn der Herrgott schon so freundlich zu uns kommt, müssen wir aber jetzt noch ein bisschen mehr machen. Nein, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, schreibt Paulus, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Er ist es, der uns so begegnet, er ist es, der uns selig machen kann. Wir haben es gerade gesungen, welcher uns selig macht. Und zwar aus seinem freien Willen, aus seiner Warmherzigkeit heraus, seinem offenen Herzen für uns Menschen, dass wir ein Leben ohne Wenn und Aber haben. Und wie? Das sind so eigenartige Begriffe durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Da gibt es unterschiedliche theologische Auffassungen, wie man mit dem Bad der Wiedergeburt umgehen sollte. Wir sind geboren aus dem Fleisch, aber wir sind auch geboren aus dem Geist, den Gott uns schenkt. Und denkt mal dran, nach einer anstrengenden Geschichte, die man macht, was weiß ich, Gartenarbeit, das ist das, was ich am wenigsten mag, was ich körperlich anstrengend, fix und alle ist, dann geht man rein, stellt sich unter die Dusche, wäscht die ganze Arbeit und Last ab, kommt raus und sagt, jetzt fühle ich mich wie neugeboren. Genau so etwas tut Gott mit uns. Dieses Bad der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Dass wir all das, was an Lasten auf uns liegt, abwaschen können. Neu anfangen dürfen. Und das sogar jeden Tag wieder neu. Und auch wieder nicht aus unserer Kraft heraus und aus der Verpflichtung, die wir zu leisten hätten, sondern weil wir etwas geschenkt bekommen haben. Die Erneuerung durch den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt. Und der ist gar nicht knausrig. Ja, man könnte ja jetzt sagen, also das ist so ein seltenes Gut, der Heilige Geist. Den bekommen nur ein paar Auserwählte in homöopathischen Dosen. Denen leuchtet dann der Heiligenkranz. Nein, Gott gießt den Heiligen Geist reichlich aus, also großzügig, ohne Sparmaßnahmen, ohne Knauserei. Und er schenkt ihn uns durch das Kind, das in der Krippe in die Welt gekommen ist und das uns selig machen will. Damit wir, warum das Ganze eigentlich? Eben nicht, wie Vera F. Birkenbiel sagen würde, damit wir erfolgreich im Geschäft sind. Nein, damit wir gerecht werden vor uns selbst und vor Gott. Nicht selbst gerecht, sondern befreit werden von all dem, was wir an Lasten tagtäglich auf uns laden. Dass wir erben werden. Auch da wieder ein schwieriges Wort. Wie klingt denn das bei uns, wenn jemand ein Erbe ist? Worauf wartet der? Der wartet darauf, dass er was erbt, logisch. Und wann tritt der Erbfall ein? Wenn die jetzigen Besitzer das Zeitliche segnen. Also erben ist eigentlich immer auch mit einer negativen Konnotation verbunden. Ich kriege dann was, aber ich verliere auch jemanden. In diesem Fall heißt es dann auch, naja, die sitzen da und warten, dass sie dann mal was erben. Wir sind auch Erben. Wir sind Erben in Erwartung dessen, was kommen wird. Wir warten nicht darauf, dass der Erblasser die Augen schließt, sondern dass dieser Erblasser, nämlich Gott selbst, seine Augen immer über uns hat. Und was erben wir? Eben nicht ein Haus, ein Grundstück und 30 Hektar Feld, sondern wir erben eine Hoffnung. Auch das ist nicht unwichtig. Weil wir blicken ja eigentlich im Laufe unseres Lebens immer um uns rum. Wir fragen immer, was war gestern? Was geschieht jetzt? Was passiert links? Was passiert rechts? Was kommt auf mich zu? In dem Moment, wo es um die Hoffnung geht, richtet Gott unseren Blick auf das, was vor uns liegt und befreit uns damit aber auch von all dem, was die Vergangenheit aufgelastet hat. Man kann sich auf ein Ziel konzentrieren und dieses Ziel ist die Hoffnung eben auf das ewige Leben. Dass Christus nicht nur in die Welt gekommen ist, damit wir am Heiligen Abend besinnliche Weihnachten feiern, sondern dass er gekommen ist, um unserem Leben Hoffnung und Ausrichtung zu geben und dass alle Begrenzung, die alles Irdische hat, nämlich der Tod, überwunden wird. Die Hoffnung auf ewiges Leben, das jetzt schon begonnen hat und in alle Zukunft weist. Ich war übrigens frech. Mit dieser Hoffnung auf ewiges Leben endet unser Predigttext heute. Die Verse 4 bis 7 im dritten Kapitel des Titusbriefs. Aber ich war frech. Ich habe mir jetzt noch den ersten Teil des 8. Verses auch noch drauf geschrieben. Der lautet nämlich, das ist gewisslich wahr. Oder auch Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.